السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيته في الدنيا على طاعته أن يجمعنا دائما وأبدا وإياكم في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن هذا المجتمع هو عبارة عن أسر صغيرة، فكل مجتمع وكل أمة هي تتكون من أسر، والأسرة هي نواة المجتمع، كما أن الفرد هو نواة الأسرة. فالتسلسل المنطقي أيها الإخوة، الإنسان، فالأسرة، فالمجتمع. لا تقوم الأسرة إلا على الفرد، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولا يقوم المجتمع إلا بمجموعة من الأسر. والقرآن الكريم والإسلام عموما جاء أيها الإخوة ليصلح حال الفرد والأسرة والمجتمع. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، الذي اهتم في أول اهتماماته ببناء الفرض على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وفي شبابه وفي شيخوخته بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ما جربوا عليه كذبة قط صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام أيها الإخوة ليبني الفرد على الصدق والإخلاص وعلى التوحيد وعلى هذه الفضائل التي يغرسها القرآن ويغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في الفرد المسلم، ذكرا كان أو أنثى. وحث القرآن أيها الإخوة الأحباب على تكوين الأسرة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالزواج الذي هو النقطة الوحيدة، وهو الشيء الوحيد الذي تتكون منه الأسرة. ليس هناك طريق أيها الإخوة لتكوين الأسرة المسلمة إلا عن طريق الزواج. فدل الإسلام الزوج والزوجة على أي شيء يكونون ويكونون هذه الأسرة. فخاطب الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لولي المرأة وللفتاة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحث الإسلام أيها الإخوة، وحث نبينا صلى الله عليه وسلم في تكوين الأسرة على أن تكون على الخلق والدين والصلاح والعفاف. لا تقوم الأسرة المسلمة إلا على دين الله، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي بالتالي أيها الإخوة نحن مجموعة أسر نكون المجتمع الإسلامي في الأرض كلها. لذلك أيها الإخوة جاء الإسلام فحافظ على تكوين الأسرة على الخلق وعلى القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أرزق بالله الآن دفلت الله الزيغة من حال ممات شكايت من الطفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bezeugen, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für die Wohltat, dass er uns heute hier versammelt hat. Und nach Allah azza wa jalla danken wir den Geschwistern, die sich um diese Moschee kümmern, die uns eingeladen haben. Möge Allah azza wa jalla in die Waagschale der guten Taten legen, dafür, dass sie der Grund waren, dass wir uns im Hause Allahs treffen und seiner gedenken und Gast bei ihm sein dürfen. Meine lieben Geschwister, wenn wir uns eine Gesellschaft anschauen, egal welcher Art, dann ist diese Gesellschaft, besteht sie ganz vom logischen Standpunkt her, aus Familien. Und diese Familien bestehen wiederum aus einzelnen Individuen, aus einzelnen Personen. Und deswegen macht es keinen Sinn, über die große, breite Gesellschaft zu sprechen und sich zu kümmern über eine ganze Gemeinschaft, bevor man sich nicht konzentriert auf die einzelnen, sage ich mal, Bausteine in dieser Gesellschaft, die einzelnen Menschen. Und deswegen sehen wir, dass der Islam sehr viel Wert legt auf das Individuum, das heißt auf den einzelnen Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das Gesandte sallallahu alaihi wasallam, hat uns klar gemacht, wie diese Individuen zusammen diese Gesellschaft bilden, nämlich über die Familien. Und dies geht nur über den rechtmäßigen Weg des Heiratens. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam in den verschiedenen Ebenen Aussagen getroffen, die eine ganze Gesellschaft den Weg weisen. Er hat Aussagen getroffen, die eine Familie betreffen, und er hat Aussagen getroffen in Bezug auf das Einzelne, über das Individuum. Und dazu gehören zum Beispiel Hadithe wie, dass er sagte, ich bin im Großen und Ganzen nur entsandt worden, um die guten Charakterzüge zu vervollkommnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war das lebendige Beispiel von Ehrlichkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war das lebendige Beispiel von Opferbereitschaft und so weiter und so fort. Und dann haben wir andere Hadithe, die sich beziehen auf wie man auf welche erlaubte Art und Weise man eine Familie gründet. Und zwar durch das islamische Heiraten, aber wie es auch dazu kommt, dass diese Familie stabil ist. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, von vornherein, bevor du überhaupt anfängst zu suchen, sagte er, eine Frau wird aus viererlei geheiratet. Und er sagte, manche heiraten aufgrund ihres Aussehens, manche heiraten eine Frau aufgrund ihres Vermögens, das heißt, weil sie reich ist oder einen reichen Hintergrund hat. Andere heiraten aufgrund ihrer edlen Abstammung. Das gemeint ist damit, dass in ihren Vorfahren irgendjemand war, der schon gelehrt war, der schon wissensreich war oder der eben ein Ansehen genossen hat in der Gesellschaft, vielleicht ein König oder was auch immer. Und das vierte ist, manche heiraten, sagt er, aufgrund der Religion der Frau. Und dann empfahl er, sallallahu alaihi wasallam, dass man sich konzentrieren soll auf die Religion, weil man dadurch, inshallah, gesegnet ist. Diese Familie, die man, und unser Thema ist ja heute die Verantwortlichkeit in Bezug auf die Familie, diese mittlere Schiene, sag ich mal, von diesen drei Schienen. Diese mittlere Schiene, der gegenüber hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Verantwortungen zugeschrieben. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, da bist du als Familienvater oder auch als, sage ich mal, Familienmutter, ja, bist du verantwortlich. Und diese Aspekte gilt es zu berücksichtigen. Und die wollen wir uns, inshallah, im Laufe dieses Vortrages genauer anschauen.
فجعل الإسلام أيها الإخوة الزواج هو الطريق الوحيد لبناء الأسرة. ويقولون أيها الإخوة إذا أردت أن تهدم مجتمع فعليك بثلاث. إذا أردت أن تهدم مجتمع فعليك بثلاث: هدم الأسرة، وهدم التعليم وهدم القدوات. هذه ثلاثة أركان أيها الإخوة، إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت وتهدمت تهدم المجتمع وكأنه لا شيء ولا خير فيه. الأسرة التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء، والتعليم الذي يقوم به العلماء والمصلحون في هذه الدنيا، والقدوات قد يكون الرجل الأب والأم وكبار السن ومن يقوم بعملية الإصلاح في هذه الدنيا. هذه الثلاثة أيها الإخوة، الأسرة قد تقوم بما يفيه التعليم والقدوة. فانظروا إلى الأسرة أيها الإخوة، ما يكون في الأسرة؟ الطفل يتعلم من أمه ويتعلم من أبيه في جانب التعليم، يتخذ الابن أو البنت تتخذ أبوها وتتخذ أمها قدوة لها. فلذلك أيها الإخوة، إذا هدمت الأسرة من البداية هدم المجتمع كله، أصبح المجتمع كله متفككا. وانظروا أيها الإخوة إلى حال المجتمعات المسلمة المتمسكة بدينها، كيف حال الأسر فيما بينهم في فترات العز والازدهار؟ أين كانت الأسر؟ أين كان الأولاد؟ أين كان حال الأسرة؟ كانوا يقرؤون في كتاب الله ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاح المجتمع أيها الإخوة من النقطة الأولى ومن المرحلة البدائية هي اتصال الأسرة بالله عز وجل، هي أن تتخلق الأسرة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون منهج البيت هو منهج موافق لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
Man sagt, also wir haben ja eingangs gesprochen über die Wichtigkeit der dieser drei, oder die, über, dass unsere Gesellschaft, die auf diese drei Schichten sozusagen aufgebaut ist, Individuum, dann die Familie und die ganze Gesellschaft. Man sagt, wenn du eine Gesellschaft zerstören willst, dann musst du dich auf drei Sachen konzentrieren. Wenn du die drei kaputt machst, dann schaffst du die Leute zu zerstören. Das erste ist die Familie. Das zweite ist das Bildungswesen. Und das dritte ist Vorbildfunktion. Familie, und das sind drei Aspekte, wenn wir auch in der Familie, in der islamischen Religion sehen wir, welchen großen Stellenwert sie haben. Also wenn wir darüber nachdenken, fallen uns dazu viele Verse aus dem Koran ein und viele Hadithe des Propheten s.a.w. dazu ein. Und logischerweise, je mehr der Prophet a.s.w. sich über ein Thema ausgelassen hat, je mehr er über ein Thema gesprochen hat, desto wichtiger wird dieses Thema wohl in der Praxis sein. Die Familie zum Beispiel. Wie viele Verse gibt es und Hadithe gibt es, die dazu aufrufen, dass man zum Beispiel die Verwandtschaftsbande pflegt, dass man gütig zu den Eltern ist, dass Eltern eine Verantwortlichkeit gegenüber ihren Kindern haben, was das, dass er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ordnet euren Kindern das Beten mit 7 Jahren schon an, dass die Freunde des Propheten alaihi salam sogar ihre Kinder im Ramadan haben mitfasten lassen. Ja? Und wenn sie Hunger haben, dann haben sie ihnen irgendwas gegeben, dass sie wie Stücke Wolle, damit sie das Gefühl haben, sie essen was, aber es war keine Nahrung, damit sie sich an das Fasten langsam gewöhnen. Das alles, was die Familie angeht und die ganze Kleidung, dass man weiß, okay, der gehört zur Familie, der gehört nicht zur Familie, dem zeige ich mich nicht, den begrüße ich und so weiter und so fort. Mit dem darf ich alleine sein, mit dem, weil das alles, findet es Anordnung, die haben etwas zu tun mit der Ebene der Familie. Dann schauen wir uns die zweite Ebene an. Die zweite Ebene ist das Bildungswesen. Muss man euch sagen, dass der erste Vers, der herabgesandt worden ist im edlen Koran, Iqra lautet, das heißt, lies. Jeder von uns weiß das. Die Stellung des Wissens bei Allah Azza wa Jal ist von so großer Bedeutung, dass Allah Tabaraka Ta'ala darauf hingewiesen hat, dass die Gelehrten diejenigen sind, die Allah Azza wa Jal fürchten. Das Wissen kommt vor dem Handeln und vor dem Reden. Die Gelehrten haben bei Allah Tabaraka Ta'ala so eine hohe Stellung, und damit meine ich eben aufgrund des Wissens, das sie haben über Allah und seine Religion, dass die Gelehrten für sie bitten um Verzeihung, die Himmelsbewohner, die Erdbewohner und sogar die Fische im Meer, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und der dritte Aspekt ist die Vorbildfunktionen, Vorbilder zu haben. Wir haben Vorbilder. Warum geben wir unseren Kindern Namen wie Aisha, Safiya, Khadija und so weiter? Warum geben wir Namen wie Talha, Abu Bakr, Abdurrahman und so? Weil sie sollen uns erinnern, sollen die Kinder erinnern, nicht an ihre Vorbilder. Allah subhanahu wa ta'ala sandte für die Sahaba das beste Vorbild. Und so wurden sie die besten Menschen. Wenn du der beste Vater bist, bekommst du die besten Kinder. Wenn du die beste Mutter bist, kannst du auch die besten Kinder erziehen. Weil deswegen die Vorbildfunktion ist von großer Bedeutung. Wenn jetzt schaust bei der Familie, eine gut funktionierende Familie umfasst diese beiden anderen Aspekte automatisch. Eine gut funktionierende Familie, die auf Halal aufgebaut ist, deren Grundsatz der Koran und die Sunna des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, die Allahs viel gedenken, deren Ziel Allahs Zufriedenheit ist, diese Familie kann den Aspekt des Bildens, das Bildungswesen sozusagen, das Bilden, ja, das Lernen und die Sachen, und die Vorbildfunktion innehaben. Also die können das schon umsetzen in sich. Das heißt, wenn ich rede vom Bildungswesen, dann meine ich nicht damit unbedingt eine Universität draußen oder eine Privatschule oder sowas. Sondern, wenn du als Vater gebildet bist, in erster Linie gebildet in der Religion, dann kannst du deinen Kindern auch morgens und abends beibringen, was sie aufzusagen haben an Gedenksprüchen. Da kannst du ihnen die Sprache des edlen Koran weitergeben. Da kannst du ihnen, wenn es den Kindern nicht gut geht, erinnern an Allah subhanahu wa ta'ala den letzten Tag. Wenn es Probleme gibt, kannst du sie erinnern an, dass man zufrieden ist mit der Bestimmung Allahs. Das ist das Wissen, das nützlich ist. Ich rede nicht davon, dass du lernst, ein Loch in die Wand zu bohren. Das ist auch Wissen. Ich rede nicht davon, dass du lernst, programmieren. Das ist auch Wissen. Das ist auch ist schön. Aber es geht in erster Linie darum, dass man sich und seine Familie schützt vor Allah, seinem Zorn und vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und das ist die Vorbildfunktion. Das ist doch klar. Jede Tochter mag so werden wie ihre Mutter. Jeder Sohn möchte werden wie sein Vater. Er sagt, ich möchte mit meinem Papa zur Arbeit gehen. Ja? Ich möchte mit meiner Mutter zu Hause bleiben. Was auch immer. Weil diese zwei Funktionen, Vorbildfunktion und Bildung in einer gesunden Familie, die eben sich hält an das Buch Allahs und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, setzt diese wichtigsten Komponenten um.
لذلك جاء القرآن أيها الإخوة فأخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ابدأ بنفسك. صلاح المجتمع أيها الإخوة يبدأ بصلاح المسلم بإصلاح نفسه، بأن يكون إنسانا تقيا نقيا تائبا عابدا لله سبحانه وتعالى مخلصا صادقا للحديث حافظا للأمانة حافظا للعهد حافظا للود محافظا على إخوانه. قوا أنفسكم، يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج، إذا كان العود أعوج فبالتالي يكون ظله أعوج. فكذلك إذا كان رب الأسرة أيها الإخوة إنسان تارك للصلاة، ربة المنزل الأم غير متحجبة نازعة لحجابها غير ملتزمة بصلاتها، تنشأ البنت أيضا على تفويت الصلاة وعلى عدم الانتظام في الصلاة. الأب مشغول في العمل، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يصلي ولا يقرأ القرآن، فكذلك الابن ينشأ على هذا الأمر. فقالوا لا يستقيم الظل والعود أعوج. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه: طوبى لرجل قال لأهله: صيامكم، صلاتكم، يتيمكم، مسكينكم، حتى يجمعهم الله به في الجنة. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل أهله. يعني أيها الإخوة، مثل يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل رجل هو الذي يسأل أهله عن الصلاة وعن الصيام وعن الصدقة وعن أمور الدين. هذا طوبى لهذا الرجل، أي الحسنى والعاقبة له. وأشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل أهله، جهلهم، لا يسألهم أي حديث تعلمتم، ماذا قرأتم في كتاب الله، لم يسأل ولده لماذا لم تحفظ سورة الفاتحة، لماذا لم تصلي، ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان. فقال أشد عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا من جهل أهله. لذلك جاءت الآية أيها الإخوة صريحة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين النار سدا منيعا. هذه هي التقوى أيها الإخوة، قوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، حافظوا على هذا الدين، طبقوه على أنفسكم، وبالتالي الأسرة ستحافظ عليه، وبالتالي سيكون المجتمع كله، إذا كل أسرة التزمت بعهد الله وبشرع الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون المجتمع كله مجتمعا صالحا لله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى زكت إن سورة التحريم زينجميس بدات ودي أغلاوت ودي أن الله und seine gesandten Glauben schützt euch selbst und eure Familien vor einem Höllenfeuer, dessen Menschen, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Eingesetzt über sie, das über die Hölle, sind Engel, die hartherzig und streng sind. Sie widersetzen sich Allah niemals und tun stets, was ihnen befohlen wird. Möge Allah also ein bisschen euch davor schützen, vor so einer Art, vor so einem Feuer, dessen Wirklichkeit wir nicht kennen. Wir wissen über es, dass es andere Brennstoffe hat als das Brennstoff, das wir kennen. Wir wissen, dass es bis in die Herzen vordringt. Das heißt, dass es nur diejenigen trifft, die es auch wirklich treffen soll. Wenn zwei Menschen machen beide die gleiche Tat, der eine meint es aber gut, der andere meint es schlecht, das Herz, das Feuer erkennt das. Wir wissen, dass das Feuer dunkler ist als die dunkelste Nacht. Wir wissen, dass das Feuer schwärzer ist als das tiefste Schwarz, das wir kennen. All dies als eine Warnung. Bleibt nur, dass wir daran uns oder dass wir uns davor warnen lassen und ermahnen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wir uns selbst und unsere Familien davor schützen sollen. Man sagt, ein Sprichwort im Arabischen sagt man, ein Schatten, der Schatten eines Zweiges wird niemals gerade sein, wenn der Zweig krumm ist. Der Schatten eines krummen Gegenstandes wird niemals gerade sein. Wir haben vorhin gesprochen über die Vorbildfunktion von dir selbst, lieber Bruder, gegenüber deinen Kindern oder deinem Bruder oder vielleicht sogar gegenüber deinem Vater und deiner Mutter. Vielleicht bist du ja religiös und deine Eltern weniger. Diese Vorbildfunktion ist von entscheidender Bedeutung. Man kann doch nicht erwarten, dass wenn man einen Vater hat oder eine Mutter hat oder Eltern hat, die nie in die Moschee kommen, dass plötzlich die Kinder fünfmal pro Tag zur Moschee rennen. Das kannst du nicht erwarten. Das kannst du nicht erwarten, auch im Weltlichen, wenn der Vater und die Mutter beide Menschen sind, die nicht arbeiten wollen und faul sind, ja, und sich immer zurücklehnen und jede Arbeit, die sie machen könnten, ablehnen, dass dann plötzlich fleißige, topfitte Kinder herangezogen werden. Woher denn? Das müssen doch irgendwo gesehen haben. Muss doch irgendjemand vorgemacht haben. Kannst du nicht erwarten, dass wenn du als Eltern Türkisch sprichst, dass deine Kinder Deutsch sprechen. Oder? Oder dass du sagst, ich möchte religiös sein und weiß nicht was, und dann hoffst du durch ein Zaubermittel, dass deine Kinder einmal Arabisch sprechen. Du kannst doch nicht erwarten, dass wenn du dich nicht ordentlich kleidest, und damit meine ich alles, was dieses Wort bedeutet, auch die islamische Kleidung, die vorgeschrieben ist, besonders in Bezug auf die Frau, kannst du nicht erwarten, dass deine Tochter von alleine irgendwann einmal ihren Hijab trägt, wenn du als Mutter diese Vorbildfunktion nicht erfüllst. Muss man realistisch sein. Und umgekehrt genauso, wenn du siehst, dass ein heute in der Gesellschaft jemand, der 14 Jahre alt ist, 13 Jahre alt ist, 15 Jahre alt ist und betet, vielleicht sogar noch jünger, er betet seine Gebete, dann weißt du hundertprozentig, dass es ein Haushalt ist zu Hause, bei dem zum Gebet fünfmal pro Tag gerufen wird oder zumindest das Kind mitgenommen wird oder dass die Mutter rechtschaffen ist. Du kannst doch nicht erwarten, dass wenn du zu Hause ständig verbotene Musik hörst, dass deine Kinder eine Abneigung empfinden werden gegen so etwas. Das ist einfach nicht realistisch. Und deswegen sagt man, wie gesagt, der Schatten eines krummen Zweiges wird niemals gerade sein. Und der Prophet a.s. sprach die Familien an und sagte: Achtet auf euer Salah. Achtet auf euer Fasten, achtet auf eure Zakat, achtet auf eure bedürftigen Menschen, die Miskin. Ja? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dann werdet ihr auch in den Paradiesgarten mit ihnen zusammenkommen. Oder er sagte, achtet auf die Sachen, achtet auf eure Nachbarn, sagt er, in der Hoffnung, oder vielleicht wird Allah euch dann alle zusammen im Paradiesgarten vereinen. Das ist so der Ansporn, diese guten Sachen zu machen. Okay, was ist, wenn man das nicht macht? Was passiert? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu denjenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung am strengsten bestraft werden, sind diejenigen, die ihre Familie unwissend zurückgelassen hat. Zu denjenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung am strengsten bestraft werden, das sind diejenigen, die ihre Familien unwissend zurückgelassen haben oder unwissend gemacht haben. Ja? Und das wichtigste Wissen ist das Wissen über Allah, über seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Stell dir mal vor, du hast ein Kind oder einen Sohn oder eine Tochter und er wird gefragt in der Schule und seinen Freunden im Kreis, was ist der Islam? Kannst du mir was über Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen? Du sagst, er ist der beste Mensch und der tapferste und der hat was für. Kannst du mir was über ihn sagen? Guck mal, wie viel Information bei ihm rauskommt. Du weißt, du und ich, Abu Bakr, Umar und so, das sind, radiallahu anhum, das sind die besten Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was meinst du? Was weißt du über diese Leute? Was kannst du über die sagen? Wann haben die gelebt? Was haben sie gemacht? Warum sind sie so besonders in unserer Religion? Warum lieben wir sie? Lieben wir sie einfach so, weil wir beigebracht haben, du musst sie lieben? Das war's. Oder haben sie irgendwas geleistet für den Islam? Und wenn sie was geleistet haben, ja, was haben sie denn geleistet? Okay? Deswegen, es passt nicht, es ist ein bisschen widersprüchlich zu sagen, ich liebe Allah und seinen Gesandten. Ich weiß aber nichts über sie. Ich liebe Abu Bakr und Umar, aber ich weiß nichts über sie. Ich liebe meine Frau, aber ich weiß nichts über sie. Da fangt er an zu lachen, ne?
فأيها الإخوة الأسرة كما قلنا عليها عامل مهم ولذلك أيها الإخوة نجمل مسؤولية الأسرة ما هي مسؤولية الأسرة ما هي مسؤولية الرجل والمرأة في بيوتهم تجاه أطفالهم وتجاه أنفسهم من المسؤولية أيها الإخوة وأن أعظم مسؤولية وأهم مسؤولية هي المسؤولية العقدية بمعنى أن الولد لا بد أن ينشأ على عقيدة سليمة هذه العقيدة أيها الإخوة التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ومن أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بمعنى أن كل إنسان أيها الإخوة كل طفل يولد على الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها فالأسرة هي لها الدور الأكبر بل لها الدور الأول والأخير في أن ينشأ هذا الولد إما أن ينشأ على عقيدة صحيحة كعقيدة الأب والأم سواء كان مسلم فالولد ينشأ مسلما أو غير ذلك ينشأ الولد على عقيدة أبيه وأمه لذلك مسؤولية الأسرة أيها الإخوة هي أن تبني العقيدة في قلب كل طفل مسلم تعلمه العقيدة تعلمه إيمانه بربه إيمانه برسوله إيمانه بالملائكة إيمانه بالكتب إيمانه باليوم الآخر إيمانه بالقدر هذه الأمور أيها الإخوة لا بد أن يتعلمها الطفل المسلم أطفالنا أيها الإخوة لا بد أن لا نقول أن هذا الطفل الصغير لا يفهم معنى العقيدة لا يفهم معنى الإسلام لا يفهم معنى الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأحباب كان يعلم الغلمان والأطفال كان يقرأ الأحاديث على الأطفال الصغار يتعلم منهم الأمة جميعا كان يقول لابن عباس وهو كان غلام صغير تلا عليه حديث وأعطاه وصية هي وصية للأمة جميعا ومن أعظم الوصايا ومن أعظم الأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا أيها الإخوة الأحباب هذا الحديث العظيم وهذه الوصايا الجميلة النافعة العظيمة يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام الصغير وهو ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت إذا طلبت من أحد لا تطلب إلا من الله إذا استعنت لا تستعن على مخلوق ولا بمخلوق ولا بمال ولا بمنصب استعن بالله سبحانه وتعالى ويعلمه الصبر أن الصبر يأتي النصر يأتي مع الصبر والفرج يأتي بعد الكرب ثم يعلمه في باب القضاء والقدر ويقول لو اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك أيضا بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك. لو تعلم الإنسان أيها الإخوة، الطفل لو تربى على هذا المعنى، اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو تربى عليها الكبير والصغير يكون الإنسان آمن ومطمئن، البيت والأسرة تكون مطمئنة، تعلم أن أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في كل أمور حياتهم يعلمون أن ما نزل بهم من بلاء يكون من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم، وما نزل عليهم من نعمة يستحق منهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، ينتبه كل أب وكل أم أن يعلم الطفل الصغير، يغرس فيه العقيدة، يغرس فيه التوحيد. علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل وكان غلام، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا معاذ، ألا تعلم، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مشى ساعة ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. علمه أيها الإخوة هذا الوصية التي هي أول فرض على كل إنسان أن يتعلمه، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ما هو توحيد؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا. حقك إن فعلت ذلك ألا يعذبك الله وأن يدخلك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول وصية أيها الإخوة وأول مسؤولية على الأسرة وعلينا جميعا أن نغرس في قلوب الأبناء عقيدة الله، العقيدة الإسلامية، توحيد الله سبحانه وتعالى، الفطرة السليمة التي ولد عليه هذا الطفل من توحيد الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراف للصحابة بحقهم والإيمان باليوم الآخر، هي أركان الإسلام وأركان الإيمان التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
Die erste und wichtigste Verantwortlichkeit, wenn wir von Verantwortlichkeit sprechen, das heißt auf Deutsch, du wirst dafür zur Verantwortung gezogen. Also mach dich drauf gefasst. Mach dir bewusst, es wird ein Tag kommen, an dem du gefragt werden wirst, nach deiner Frau, nach deinen Kindern, was du mit ihnen gemacht hast in Bezug auf die Verantwortlichkeit. Und eine davon ist ihre Aqida, das heißt ihre Glaubenslehre. Die islamische Glaubenslehre ist nicht eine Sache, die man erst jemandem beibringt, der schon 18 oder 20 Jahre alt geworden ist, sondern die islamische Glaubenslehre hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon kleinen Kindern mitgegeben. Und er hat manchen Knaben, also Kleinkindern, Hadithe erzählt, von denen wir bis zum heutigen Tag profitieren. Und einer der wertvollsten, und natürlich, ihr müsst euch vorstellen, ein Kind ist ja wie ein, kann man sagen, vergleichen mit Knete. Ja? Knete, die man noch formen kann. Man sagt ihm, wo es lang geht, man sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und dementsprechend wächst er dann auf. Und dann ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass man großzügig ist, dass man ehrlich ist, dass man niemanden nachäfft, dass man niemanden nachahmt, dass man sich jemanden lustig macht, dass man nicht hinter dem Rücken von jemandem redet. Die Sachen gibt man dem Kind von klein auf mit. Aber eine sehr wichtige Sache ist, man pflanzt seinen Glauben an Allah Azza wa Jal und alles, was dazu gehört, von klein auf in sein Herz ein und lebt es ihm vor. Beispiel dafür, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, er hat einmal zu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma gesagt: Junger Mann, bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Zwar dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith und ich werde natürlich jetzt nicht über jeden einzelnen Aspekte referieren können, weil das ist ein Referat für sich. Aber er ist ein kleiner Junge. Stellt euch vor, Er ist 6 Jahre alt, 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, 9 Jahre alt, wenn es unbedingt sein muss. Und er sagt ihm jetzt, bewahre Allah, das heißt, achte darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer bei dir im Fokus ist. Egal was du machst, denkst daran, wie sieht Allah diese Sache? Ist er damit zufrieden? Ist er damit nicht zufrieden? Überschreite ich da irgendwelche Grenzen? Achte ich Allahs Recht in dieser Sache? Oder missachte ich es? Bewahre Allah, dann wird er dich auch bewahren. Guck mal, wie schön, ja? Wenn du immer darauf achtest, mache ich es richtig in Bezug auf Allah in dieser Sache, dann Allah subhanahu wa ta'ala beschützt dich die ganze Zeit. Du brauchst keine Sorgen machen. Dann sagt er, wenn du Allah bewahrst, findest du ihn immer vor dir vor. Du findest Allah immer bei dir. Er unterstützt dich immer, stets und ist mit dir. Und lässt dich niemals im Stich und lässt dich niemals allein. Und dann sagt er, und wisse, dass selbst wenn die ganze Menschheit sich versammeln würde, um dir einen Schaden anzurichten, werden sie dir niemals einen Schaden anrichten, es sei denn, Allah hat ihn gegen dich aufgeschrieben. Das heißt, Allah hat es für dich bestimmt gehabt. Und selbst wenn die gesamte Menschheit sich versammeln würde und dir etwas Gutes tun wollten, würden sie dies niemals tun, es sei denn, Allah hat diese Sache schon für dich zuvor bestimmt. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, die Schreibrohre sind schon hochgehoben worden, wie jemand, der was schreibt, dann ist er fertig, ein Stift weg, und die Tinte ist schon getrocknet. Das heißt, die Tinte der Engel, wenn das, was sie aufgeschrieben haben, was geschehen wird bis am Tag der Auferstehung. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und wisse, und dieser Hadith für uns mal verinnerlichen und das unseren Kindern weitergeben und auch das Leben, denn in deiner Familie gibt es immer noch Höhen und Tiefen. Wenn etwas Schlechtes passiert, dann sagst du, diese Sache hat mich getroffen, weil Allah der Barmherzige, der barmherziger ist als eine Mutter zu seinem Säugling, zu ihrem Säugling. Er wollte, dass das für mich so passiert. Also muss es gut für mich sein. Und dann bist du damit zufrieden. Weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, wisse, dass das, was dich getroffen hat, dich niemals hätte verfehlen sollen. Und das, was dich verfehlt hat, das heißt, was dich nicht getroffen hat, was du verpasst hast, egal was es ist, das Gute, was du verpasst hast, oder das Schlechte, das du dir, dass es dich nicht erwischt hat, hätte dich auch niemals treffen sollen. Wie zufrieden muss jemand sein, der die Aqida von diesem Hadith, diese Aqida über die Bestimmung Allahs, dass Allah alles weiß, Allah alles bestimmt hat und dass er weise ist in seiner Bestimmung und das, was er bestimmt ist, gut. Wie? Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim sinngemäß, wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung, richtig? فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ, richtig? Habt ihr euch mal bewusst gemacht? Er hat nicht gesagt, wahrlich, wenn die Erschwernis gekommen ist, kommt hinterher die Erleichterung. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, mit dem einen kommt das andere. Das Problem bei den Menschen ist, dass sie nicht das Gute sehen. Sie erkennen nicht, dass das, was einen getroffen hat, vielleicht gut für einen war. Diesen Zug, diesen Flug, diesen, was weiß ich, was du verpasst hast, du weißt nicht vielleicht, dass das gut für dich ist. Diesen Stau, in dem du standest, dieses Geld, was du verloren hast und so weiter und so fort, du siehst nicht das Gute, was dahinter steckt. Aber da ist was Gutes, weil Allah subhanahu wa ta'ala macht nichts einfach ohne Weisheit, ohne Hikmah. Das gibt es nicht, das passiert nicht. Ja? Und deswegen, wenn man diese Aqida umsetzt, in seinem Alltag, egal was einen trifft, es hat einen getroffen, weil Allah wollte es einen treffen. Nicht, weil Allah mit dir Schlechtes will, nein, Allah will für dich was Gutes. Wenn du es nicht erkennst, wenn du es noch nicht erkennst, irgendwann wirst du es vielleicht erkennen, ist aber auch egal. Du glaubst daran und du weißt, dass es so ist. Und das soll dich zufriedenstellen. Und das ist der Nutzen von deinem Iman an die göttliche Vorherbestimmung.
أيها الأخوة الأحباب، بعد المسؤولية العقدية تأتي مسؤولية أخرى، وهي مسؤولية تعبدية. مسؤولية تعبدية بمعنى أن المسؤولية التعبدية أن مسؤول الطفل سواء الأب أو الأم عليه مسؤولية أنه يعلم الطفل العبادة الصحيحة السليمة. بعد أن يعلمه العقيدة يجب عليك أن تعلمه العبادة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع هذا الدين. هذه العملية أيها الإخوة مطالب بها الأب والأم، لا فقط أن تقول أن ولدي مسلم، ولدي اسمه كذا، أنا أربيه، أنا أطعمه من الحلال، وتنسى أن تعلمه هذه العبادات وهذه الشعائر، تأتي به إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يتعلم ويرى كيف الناس يتعاملون، كيف يصلون في رمضان، كيف الصيام، كيف الحج في موسم الحج. لذلك قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أو علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات تعليم للطفل وتدريب وتعود على أن يعتاد على هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الصلاة. كم أيها الإخوة من أبناء المسلمين لا يأتون إلى المسجد، بل كم من نساء المسلمين لا يصلون. الأم في البيت أو الزوجة في البيت ممكن تبقى اليوم كامل لا تصلي، تأتي في صلاة العشاء قبل النوم تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس عندها شيء في بقية اليوم، مشغولة بالطفل، مشغولة بالأكل، مشغولة بالطعام، مشغولة بالشراب، مشغولة بأشياء الصلاة أهم منها بكثير. وإذا رأها الطفل محافظ على الصلاة يتعود وتنشأ في قلبه أن هذه الصلاة مهمة أهم من الطعام والشراب. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني المسلم في بيته وفي أسرته دائما يأمر أهله ويذكرهم بالصلاة، ومرة واثنين وثلاثة إلى أن ينقطع الأجل. ومن ناحية الصيام تقول السيدة عائشة كنا نعود الصبيان على الصيام في صيام يوم عاشوراء، قالت كانوا يعودون الأطفال على أن يصوموا عاشوراء، فإذا بكوا حتى يريدون الطعام والشراب أعطوهم اللعبة من العهن من الصوف حتى يتلهوا بها حتى يؤذن المغرب. هذا كله أيها الإخوة تعويد للطفل على أن يتعود على الصلاة والصيام. فلذلك أيها الإخوة مسؤولية الأب والأم بعد المسؤولية العقدية مسؤولية تعبدية، أن يدرب الولد أن يعتاد وأن روحه وحياته هي متعلقة بالمسجد، بإخوانه في المسجد، بهذا البيت الذي يتلى فيه القرآن ويتلى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المسؤولية الثانية أيها الإخوة علينا جميعا هي تعليم الأطفال العبادة وتعويدهم وتحبيبهم في قراءة القرآن، في الصلاة، في الصيام، حتى ينشأوا، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وشاب نشأ في طاعة الله. يعني تخيل لما تنشئ ابنك من صغره على حب المسجد وعلى صلاة الجماعة وعلى صلاة الفجر وعلى تذكره بقيام الليل وأن يصوم معك أيام في رمضان، وينشأ هذا الطفل من صغره على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الولد أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة، يعني الشاب الذي تعود على العبادة وأصبحت العبادة في دمه ولحمه، ليس له حظ من الدنيا من الشيطان من الهوى، الله سبحانه وتعالى يعجب من هذا الشاب. لأن نفس الشاب أيها الإخوة على حسب ما تعود في صغره، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الطفل أيها الإخوة لما تعود على شيء يعتاد، تعود على لعبة معينة يعتاد على اللعب، تعود على طعام معين يعتاد على هذا الطعام، تعود على لباس معاوية يتعود عليه. قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. في أطفال يحن ممكن يظل يرضع 7 سنوات و10 سنوات. لماذا أيها الأخوة؟ لأن أبوه وأمه لم يدربوه على أنه ينفطم، على أن هذه الرضاعة لها سن معين، سنتان أكثر شيء سنتان وتنتهي. أما يعني تدليل الطفل وترك الحبل على الغارب ودعه لسه صغير عظمه ما زال يتكون، الولد يحتاج الرضاعة، ممكن يظل إلى 7 سنوات وهو يرضع، أصبح رجل ويتعود على ثدي أمه. لذلك قال الشاعر والنفس نفسك كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، ممكن على 1.5 سنة ينفطم، يكون يعتمد على نفسه في الطعام والشراب يصبح رجل. لذلك أيها الأخوة مسؤولية الأسرة مسؤولية أيضا تعويد الولد وتدريبه على المساجد وعلى فروض الله سبحانه وتعالى وعلى شعائر الله، حتى ينشأ بإذن الله شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى.
Die zweite Verantwortlichkeit, die erste war, wie gesagt, die Verantwortlichkeit in Bezug auf die Glaubenslehre, Al-Aqida. Die zweite Verantwortlichkeit, liebe Geschwister, ist die Verantwortlichkeit in Bezug auf die Gottesdienste des Kindes und der Familie, der Frau und so weiter. Aber besonders natürlich in Bezug auf diejenigen, die man erzieht, die Kinder. Meine lieben Geschwister, der Prophet a.s. hat diese Sache nicht nur vorgemacht, und, sondern er hat es nicht nur gesagt, sondern hat es auch durch, vorgelebt. Wir wissen doch, dass die Männer ihre Gebete in der Moschee verrichten. Deswegen sind ja die Moscheen da. Man ruft ja nicht zum Adhan aus, damit die Dschinn und die Malaika kommen. Und man verrichtet seine Gebete in der Moschee, aber hat Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet alayhi salam, nicht auch zu Hause Gebete verrichtet? Und hat er nicht gesagt, dass das beste Gebet, das man verrichtet, das Gebet, das man zu Hause verrichtet, bis auch das Pflichtgebet? Hat er nicht zu Hause seine Nachtgebete verrichtet? Hat er nicht und so weiter. Das heißt, du hast eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die Gottesdienste. Und die Gottesdienste, die Ibadah, sind teilweise eine Art körperliche Anstrengung, aber auch eine Art, eine Frage von Disziplin. Und wenn du diszipliniert vorgehst, sobald die Gebetszeit eintrifft, den Gebetsruf ausrufst, die Gebetswaschung verrichtest, dein Gebet verrichtest und dein Kind, je nach Alter, es ebenfalls dazu aufforderst, wenn du das machst, dann wird es ein Tag kommen, inshallah, wo dieses Kind diese Sachen auch dir nachmacht. Oder hast du schon mal gesehen, dass Eltern zu Hause sich immer kleiden und anständig anziehen, an das Kind irgendwann einmal kein Schamgefühl hat? Das funktioniert nicht. Jeder entwickelt Schamgefühl. Jeder entwickelt, dass er sich anständig anziehen möchte, so kleiden möchte wie sein Vater, wie seine Eltern, wie sein älterer Bruder, weil wir gesprochen haben zuvor über die Vorbildfunktion. Jetzt, das ist praktisch gesehen, auch verbal, das heißt mündlich, hat der Prophet a.s. gesagt, ordnet euren Kindern das Gebet an, wenn es 7 Jahre alt geworden ist. Und diese Anordnung beinhaltet einen wichtigen Aspekt. Der Mensch, natürlicherweise, neigt er zur Faulheit. Er neigt dazu, nichts tun zu wollen. Er neigt dazu, sich ausruhen zu wollen. Und diese Anstrengung, das Gebet ist eine Form der Anstrengung. Weil ich gesagt habe, es geht ja nicht nur um die Bewegung, es geht um sich zu waschen, es geht um, es ist auch mal kalt, man muss sich ordentlich anziehen, man muss seine Aura bedecken, man muss und so weiter und so fort. Man muss vielleicht zum Morgengebet aufstehen. All diese Arten von Anstrengungen, liebe Geschwister, wenn man sich daran gewöhnt, sind sie einfach. Und das weiß jeder von uns, der seine Gebete fünfmal pro Tag verrichtet. Ist doch genau das Gleiche mit weltlichen Dingen auch. Wenn du einen Hochleistungssportler fragst, warum rennst du jeden Tag 1-2 Stunden durch die Gegend? Das ist doch anstrengend. Warum machst du das? Warum tust du diese Qual an? Jeden Tag mehrere Stunden Sport. Er wird das niemals empfinden als eine Art Anstrengung. Und für ihn ist das kein negativer Stress. Es ist für ihn positiver Stress. Er erholt sich dabei. Ihm macht das Spaß. Aber das ist körperlich gesehen, sieht das sehr anstrengend aus. Er schwitzt, er läuft rot an, holt sich vielleicht irgendwann, er nimmt sogar eine Zerrung in Kauf, er nimmt sich vielleicht mal sogar einen Beinbruch in Kauf. All dies, weil er hat sich daran gewöhnt. Sein Körper hat sich an diesen Sport gewöhnt. Und ähnlich ist es ebenfalls mit den Gottesdiensten, mit den Ibadat. Wer sich daran gewöhnt hat, dem fallen sie leicht. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine lieben Schwester, die ihr Vater seid und Mutter seid und angehende Väter seid, angehende Mütter seid, ihr tut euren Kindern keinen Gefallen, wenn ihr immer nachgebt. Komm beten, nee, ich will nicht, habe keine Lust, ich will lieber PlayStation spielen. Komm, wir gehen in die Moschee, nee, ich will lieber diese Cartoon zu Ende schauen. Komm, wir gehen zum Friedhof besuchen, deinen verstorbenen Bruder oder Onkel. Nee, ich will lieber mit meinem iPad weiterspielen. Weil du tust deinem Kind keinen Gefallen, wenn du ihn daran gewöhnst, etwas zu tun, wozu er immer Lust hat. Also er macht immer etwas, wenn er Lust hat. Und wenn er keine Lust hat, dann macht er die Sache nicht. Das ist keine Erziehung. Das bedeutet, du lässt den Dingen freien Lauf. So wie er gerade Bock hat, macht er. Okay? Würdest du es deinem Arbeiter auch so machen? Du hast einen Angestellten, wenn er Bock hat zu kommen, dann kommt er, wenn er keine Lust hat, dann soll er halt nicht kommen. Also es funktioniert nicht. Ja? Und Erziehung funktioniert. Erziehung ist anstrengend. Erziehung, kein Mensch wird dich kritisieren dafür, dass du ein anständiger Mensch bist mit gutem Charakter. Aber man wird dich sehr wohl tadeln und kritisieren, wenn du faul bist, wenn du unanständig bist, wenn du unverschämt bist. Leute werden dann sagen, und dich reden. Warum? Weil das eine kann jeder, das andere kann aber nicht jeder. Erziehung muss anstrengen. Zur Ibadah muss man erzogen werden. Aber wenn ein Kind sieht, wie die eigenen Eltern beten, und ein Kind sieht, wie die Eltern und es ihm Spaß macht, nachzueifern. Und wenn ein Kind sieht, wie die Eltern zu Hajj gehen und es vormachen. Und wenn ein Kind sieht, wie Eltern sogar sich kümmern um ihre Nachbarn und ähnliches, dann fällt es uns allen auch leicht. Warum fällt es uns einen schwer, der erst mit 20 Jahren angefangen hat zu beten, seine Gebete in der Moschee alle zu verrichten? Warum fällt es also einem schwer, dass er sich kümmert um seine Nachbarn, den Linken und den Rechten und den Vorderen und den Hinteren? Warum fällt ihm das schwer, dass er immer daran denkt, wenn er was kocht, dass er vielleicht ein bisschen was ihnen abgibt? Weil er nicht dazu erzogen worden ist. Weil deine Eltern das bei dir verpasst haben. Leider. Aber das ist kein Argument, weiterzumachen. Sondern das ist ein Argument, es zu korrigieren und auf die richtige Bahn zu bringen.
طيب أخيرا أخونا آخرا مسؤولية أخلاقية فيجب على الأب والأم أن يعودوا الطفل على الأخلاق الحميدة وعلى الأخلاق الحسنة لا سيما أيها الإخوة ونبينا صلى الله عليه وسلم هو معلم الأخلاق قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن يعني أفضل ما يتركه الوالد لولده الأب لولده هو الأدب أن يعلمه الأدب هذا أفضل من أن تترك له المال والعقارات والسيارات والشركات أفضل ما يتركه الوالد لولده الأدب الحسن أن يعلمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل شيء تعلمه وتتركه لأولادك، تغرس فيهم العقيدة، تغرس فيهم العبادة، تغرس فيهم الأخلاق الحسنة. أيضا مسؤولية أيها الإخوة، مسؤولية اجتماعية، تنشئ الطفل على بر الوالدين، ساعده أن يكون بارا بك، ساعده أن يكون برا بأمه، ساعده أن يكون محسنا إلى جيرانه، ساعده أن يحب لإخوانه كما يحب لنفسه، ساعده أن يكون محافظا على الأموال العامة، على الطرقات وعلى المنشآت، وأن يساهم في تنمية المجتمع. تنشأ أيها الإخوة مسؤولية اقتصادية، أن تعلمه كيف يساعد نفسه، أن يلبس نفسه، يصلح حذاءه، يصلح ملابسه، يتعلم شيء حرفة، أو يتعلم شيء تجاه دينه أو مجتمعه، أن تعلمه معنى العمل، معنى الجد والاجتهاد والتعب. أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمه على النشاط لا على الكسل. هكذا تكون التربية أيها الأخوة داخل الأسرة، تربية ومسؤولية عقدية، مسؤولية تعبدية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية اقتصادية. أن يثبت نفسه لهذا المجتمع، أن يكون قادرا على أن يعف نفسه ويعف والديه إذا كبر. لذلك لما شاهد الصحابة رضوان الله عليهم شاب طويل مفتول العضلات، قالوا لو كان هذا في سبيل الله لكان أحسن. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصحح المفاهيم، قال لو خرج على إعفاف نفسه فهو في سبيل الله، لو خرج على والدين كبار فهو في سبيل الله، لو خرج على زوجة وعلى أولاد فهو في سبيل الله. ليس معنى في سبيل الله أيها الإخوة أن تجلس في المسجد اليوم كله وتنتظر المساعدات الاجتماعية، وأن تتكفف الناس يعطوك أو حرموك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الدين أيها الإخوة، إنما الدين علمنا أن يعتمد الإنسان على نفسه، أن يكسب قوت يومه بعرق جبينه، أن يتعود على الجد والاجتهاد. قال لأن يأخذ أحدكم حبلا أو فأسا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسؤوليات أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتواصى بها جميعا، حتى تكون أسرة، يعني أسرة نافعة لدينها، وأسرة قائدة، وأسرة تكون لها القيادة وتكون قدوة لباقي الأسر، وحتى نسعد بكلام الله ونسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
باشن أذى؟ بأذى؟ طيب. طيب اللهم طيب. Bismillah. Wir haben gesprochen über zwei Verantwortlichkeiten. Verantwortlichkeit in Bezug auf die Glaubenslehre, die zweite in Bezug auf die Ibadah. Und die dritte, liebe Geschwister, ist die Verantwortlichkeit in Bezug auf den Charakter der eigenen Kinder. Und der Prophet a.s. sagt in einer Überlieferung, es gibt nichts Besseres, was man seinen Kindern schenken kann, als einen guten Charakter. Und dazu, zu dieser Erziehung oder zur Verantwortlichkeit in Bezug auf die Erziehung, gehört natürlich, dass du ihm beibringst, dass er Geheimnisse bewahrt, dass er ehrlich ist, dass er nicht betrügt und so weiter und so fort. Das ist die dritte Verantwortlichkeit. Die vierte Verantwortlichkeit ist die soziale Verantwortlichkeit. Er muss wissen, dass er auf der Welt nicht alleine lebt, dass er in dieser Welt, wie wir gesagt haben, in einer Familie ist und dass diese Familie wiederum eine Gesellschaft bildet. Es gibt Nachbarn, es gibt Eltern, es gibt Freunde, es gibt arme Menschen, bedürftige Menschen. All diesen gegenüber hat man eine Verantwortlichkeit. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder dasselbe wünscht, wie für sich selbst. Das ist die soziale Verantwortlichkeit. Das heißt, man muss das Kind darauf aufmerksam machen. Sei kein Egoist. Sei kein Egoist. Sondern gib das, was du zu viel hast, aus. gibt, was du zuwiderst demjenigen, der es braucht, und so weiter und so fort. Die letzte Verantwortlichkeit, meine lieben Geschwister, über die wir uns unterhalten möchten, kurz ein paar Minuten, ist die Verantwortlichkeit in Bezug, wir nennen es die wirtschaftliche Verantwortlichkeit. Wirtschaftliche Verantwortlichkeit bedeutet, liebe Geschwister, alles, was irgendwie mit dem Finanziellen zu tun hat. Dazu gehört aber erstens, dass man lernt, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Reichtum bedeutet, anderen gegenüber unbedürftig zu sein. Das ist Wirtschaft. Nicht, dass er reich ist, sein Konto eine große Zahl drauf hat, sondern Reichtum bedeutet, dass er mit dem zufrieden ist, was Allah ihm gegeben hat. Begnügsamkeit, sagt man auf Deutsch. Begnügsamkeit. Eine zweite wirtschaftliche Verantwortlichkeit ist immer noch nicht, dass er viel Geld verdienen muss, sondern dass er überhaupt lernt zu arbeiten. Dass er lernt, sich zu bewegen. Dass er kein Faulpelz ist. Dass man ihm nicht beibringt, hier, es gibt ein Jobcenter und deswegen brauchst du nichts arbeiten. Natürlich, ich will niemanden angreifen, nicht, dass man mich falsch versteht. Ja, aber es geht darum, dass jemand nicht arbeiten will, obwohl er arbeiten kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kam ein Mann und sagte, gib mir von der Zakat. Er sagte, ich gebe sie nicht jemandem, der stark ist, also gesund ist und Möglichkeit hat zu arbeiten. Gebe ich nicht. Ja. Liebe Geschwister, das ist die zweite wirtschaftliche Verantwortlichkeit, dass ich ihm beibringe, du musst handeln, du musst aus dem Haus raus, du musst was tun, um deinen Unterhalt zu erwerben. Dritte Verantwortlichkeit, wirtschaftliche Verantwortung, immer noch sagen wir, dass der Kontostand hoch sein muss, dass man sich auf sich selbst verlässt und nicht darauf wartet, bis der Vater einen hilft, finanziell unterstützt, der Freund, dass man sich Geld leiht, schon gar nicht mit Zinsen, Gott bewahre, damit Allah subhanahu wa ta'ala einen nicht auch noch verflucht. Und die letzte Verantwortlichkeit, und das ist wieder die wirtschaftliche, und wir sind immer noch nicht dabei, dass wir ein Konto haben müssen, bei dem eine 1 mit vielen Nullen dahinter ist, sondern genau das Gegenteil, du sollst dein Kind erziehen, zu geben, zu schenken, zu spenden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Oder er sagte, die obere Hand ist besser als die untere Hand. Er sallallahu alaihi wasallam macht uns klar, dass es besser ist als Muslim, dass man anderen Menschen hilft, als dass man von anderen Menschen Hilfe in Anspruch nimmt. Das sind alles wirtschaftliche Verantwortlichkeiten. Wenn man diese seinem Kind vorlebt in erster Linie und zweitens ihm dann auch beibringt, dann hat man nicht nur an sich selbst geachtet als Individuum, sondern diese Familie, für die man verantwortlich ist, sein Recht gegeben. Und wenn Allah Yawm al-Qiyamah dich fragt, dann kannst du immer sehr schön antworten, weil du dich vorbereitet hast auf diese Fragen, die dir gestellt werden. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak an Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslim in kathira. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.